willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fehlfuchs Radio Podcast. Ich habe heute eine ganz spannende Interviewpartnerin mit dabei, die uns ganz viele Einblicke ins Familienleben mit PKU geben wird. Es geht um die Sicht von Geschwisterkindern, wie die sich fühlen, wenn das andere Geschwisterkind auf einmal neu auf die Welt kommt und dann PKU mitbringt. Ein bisschen auch um die Blutabnahme nach der Geburt und Alternativen in der Ernährung und in der Erziehung. Und ich finde, das sind ganz spannende Einblicke, die ja, ich bisher hier noch nicht beim Fehlfuchs Radio besprechen durfte. Ein kleiner Disclaimer vorab. Das Interview ist leider nicht bei ihr zu Hause entstanden, wo ich meine Mikrofone hätte mitnehmen können. Das hat bei uns terminlich einfach nicht gepasst. Und es kamen immer wieder Dinge dazwischen. Ihr wisst selber, ich bin gerade auch im Prüfungstaumel mit meiner Ausbildung zum Life-Coach, mit der ich euch bald mit Rat und Tat zur Seite stehen kann, die aber auch momentan sehr viel von mir fordert. Deswegen haben wir das Interview online aufgenommen, was leider in einer nicht tollen Audioqualität geendet hat. Ich habe versucht, das Ganze ein bisschen, mit ein bisschen Synthesizing und Co. noch das Beste daraus rauszuholen. Ich bin damit selber nicht so ganz zufrieden von der Qualität. Ich würde euch aber bitten, trotzdem zuzuhören, wenn ihr Lust dazu habt und wenn ihr das durchhalten könnt, bei der Soundqualität, die es gleich geben wird. Denn ich finde die Aspekte, die wir besprechen, super interessant und auch wahrscheinlich erhellend und wichtig für den einen oder die andere. Und deswegen, ja, wünsche ich euch ganz viel Spaß. Vorher noch der kurze Werbeclip und dann geht's auch schon los in das spannende Gespräch. Werbung. Dieser Podcast wird exklusiv gesponsert von der Poa Pharma GmbH. Das sind die mit den Microtabs. PKU Easy Microtabs Plus ist das fehlfreie Aminosäurepräparat mit wichtigen Mikronährstoffen und hohem Ballaststoffgehalt. Dank ihrer innovativen Beschichtung haben sie kaum Geschmack oder Geruch. Die Aminosäuren werden erst im Verdauungstrakt nach und nach freigesetzt und kommen so nicht vorher mit den Zellen in Kontakt. Du kennst sie noch nicht? Folge dem Link in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge und fordere dein Musterpaket noch heute an. Bitte beachte, dieses Produkt darf nur unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden. Poa Pharma übernimmt keine Verantwortung für die in diesem Podcast geäußerten Meinungen oder Inhalte. Und nun viel Spaß bei der Podcast-Folge. Werbung Ende.
Genau. Hallo Johanna. Herzlichen Dank, dass das überhaupt mit uns geklappt hat. Das ist jetzt eine spontane Aufnahme, die wir über Internet aufnehmen und deswegen nicht die perfekteste Audioqualität bieten können, die es sonst in dem Podcast gibt. Aber ich finde es besser, als wenn das Interview weiter auf sich warten lässt, denn du hast spannende Einsichten zu berichten, auf die ich mich und natürlich bestimmt auch alle, die zuhören, total freuen.
Hallo Marianne. Ja, mein Name ist Johanna. Ich habe zwei Kinder, der Ältere ist 5,5 Jahre und die Jüngere ist 3,5 Jahre alt. Sie hat PKU und wir haben relativ früh von der Dick-PKU erfahren und sind seitdem regelmäßig bei den Kinder- und Erwachsenenseminaren anwesend, um uns zu informieren, um Kontakte zu schließen und so ein bisschen Gewissheit zu bekommen, dass wir alles richtig machen.
Ein kurzer Einschub für alle Leute, die zuhören und die DIC-PKU nicht kennen. Das ist die Kurzform für die Deutsche Interessengemeinschaft für Phenylketonurie und andere artverwandte Stoffwechselerkrankungen.
Und genauso das, was mich vielleicht beschäftigt oder was so meine Themen mit der PKU sind, ist vor allem der richtige Umgang damit, wie es meinem Kind das erleichtert, jetzt, wenn sie die ersten Fragen stellt, damit umzugehen, wie der ältere Bruder vor allem damit umgeht, als, wie ich finde, auch ein wenig leidtragender im Zusammenhang mit der PKU, weil seine kleine Schwester alle möglichen Sonderrollen einnimmt und wir darauf Rücksicht nehmen müssen in diversen Situationen. Genau, und ja, das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Und es gibt natürlich ganz viele andere Themen, die mich auch beschäftigen oder auch meinen Alltag gestalten rund um die PKU, über die ich mich gerne austausche.
Das ist auf jeden Fall erstmal total wundervoll, dass ihr direkt den Zugang zu den Informationen gesucht habt, dass ihr zur DIC-PKU gegangen seid, dass ihr alle Informationen mitnimmt, auch wenn deine Kleine noch relativ klein ist, sage ich jetzt mal so. Am Anfang ist es ja wahrscheinlich auch erstmal überwältigend. Und dann kommt der Punkt, wo man dann anfängt, Informationen zu sortieren und sich so einrichtet in einem Leben mit jemandem, der jetzt chronisch stoffwechselerkrankt ist. Und das Thema mit der Sicht von dem Bruder ist natürlich auch nochmal super interessant, weil er war ja zuerst da und dann kommt jetzt jemand nach mit besonderen speziellen Bedürfnissen. Finde ich zwei super spannende Aspekte, auf die wir näher eingehen sollten, ja.
Ja, vielleicht sollte ich noch eingehend erläutern, dass wir nicht gänzlich überrascht waren von dem Phänomen PKU. Warum? Weil wir schon ein anderes Familienmitglied mit derselben Diagnose hatten im Alter meines Sohnes. Und das ist auch für meinen Sohn quasi auf zweifache Weise wird es sichtbar, dass es da was gibt, was die beiden vereint, meine Tochter und meinen Neffen. Und gleichzeitig er sich davon aber auch so ein bisschen, also einerseits will er dazugehören und dann will er sich, glaube ich, auch davon abnabeln, weil er nicht auch als krank stigmatisiert werden möchte, wenngleich ich das Wort krank oder Krankheit auch ganz oft versuche, gar nicht zu verwenden. Das sage ich jetzt nur, weil es so seine Sichtweise womöglich sein könnte. Auch da muss ich sagen, ich versuche meinem Sohn auch jetzt schon dafür zu sensibilisieren, dass wir nicht einfach in die Bäckerei gehen, um zum Beispiel süße Brezel, salzige Brezel, also auch so ganz simple Dinge, dass wir die da nicht einfach so mal kaufen, sondern dass es was Besonderes ist, wenn wir sie kaufen. Denn seine kleine Schwester wird dieses Phänomen so nicht haben. Also dass es bei uns zu Hause immer was gibt für alle, allerdings halt nicht so zwischendurch hier und da.
Das finde ich total gut, weil ihr dadurch ja auch für Inkludierung von beiden sorgt und es für beide zur Normalität macht, dass man halt auch wertschätzt, was zu Hause, ja, also wenn man jetzt so ganz grob sagt, so auf den Tisch kommt, ich mag das eigentlich nicht so, diese Sprechweise, aber es ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, glaube ich, um beide, ja, dass beide sich gesehen fühlen einfach auch in ihren Bedürfnissen.
Natürlich auch so ein bisschen, ja, ihn da abzuholen, wo er sich sieht. Und obwohl ich sagen würde, dass zum Beispiel heute Morgen das Wort PKU nicht einmal gefallen ist, ist natürlich an ganz vielen Ecken und Stellen werden die Weichen gestellt, wie die beiden zum Beispiel in den Kindergarten gebracht werden, dass da für unsere Maus deutlich häufiger ein spezieller Weg gegangen werden muss, sei es für die Vorbereitung für den Kindergarten, was sie alles mitbekommt. Unser Kindergarten ist da recht entspannt. Die verteilen alles an meine Tochter, was ich ihr mitgebe. Allerdings dann meinen Sohnemann dabei zu sehen, der ja sehr spezifisch ist, der dann nicht alles bekommt, was er sich wünschen würde, ja, ist Thema. Auch wenn es nicht ausgesprochen wird, es schwingt so ein bisschen bei uns mit.
Ich finde das total interessant. Du hast auch gerade nochmal die anderen Kinder um deine beiden Kinder drumherum davon berichtet, wie die so darauf reagieren. Und das hat mich zurück in meine Kindheit versetzt. Ich kenne das Phänomen auch, wenn auch abgeschwächter. Also bei uns war das wirklich so, wenn du gesagt hast, ja, Marianne darf das und das nicht essen, dann war das okay, dann wurde das akzeptiert. Und natürlich habe ich auch mal besondere Dinge mitgebracht, aber dann wurde das eher so, ja, neugierig bestaunt. Aber es gab halt auch den Fall, dass ein Schulfreund von mir in der Pause immer mein Brötchen haben wollte, weil das leckerer aussah als seins. Und dann wollte er immer mit mir tauschen. Was mich natürlich in die Bredouille gebracht hat, ich darf ja gar nicht tauschen, weil ich darf sein Brötchen nicht.
Ich freue mich immer, wenn andere Kinder Interesse an dem Essen meiner Tochter haben und ich lasse sie auch sehr gerne aus der Brotdose mitfuttern, so auch bei den Dingen, die mein Sohnemann mitbekommt, auch aufgrund dessen, dass wir sehr viel backen zu Hause, bin ich immer dazu bereit, das zu teilen und ich empfinde, dass ein großes Interesse an den selbstgemachten Sachen liegt oder am Selbstmachen. Wenn ich ehrlich bin. Also natürlich freut sich jeder, auch wenn ein Päckchen geöffnet wird aus dem Supermarkt oder die Bäckerstüte geöffnet wird. Alle freuen sich über alles, was es Essbares gibt. Bloß ich habe so den Eindruck, mancher Freund meines Sohns, der freut sich insbesondere auf die selbstgebackenen Sachen. Und das macht mich auch ein bisschen stolz, weil natürlich, genau, weil ich schon, ich glaube, ich habe es vorher erwähnt, wenn ich für meine Tochter die Sachen vorbereite, mache ich dies auch für meinen Sohn. Und genau, gleichzeitig gehe ich aber auch offen damit um, dass mein Sohn Schwierigkeiten hat. Und es gibt eine andere Mutter im Bekanntenkreis der PKU, die schüttelt darüber so ein bisschen den Kopf und fragt sich, naja, aber wäre es nicht so viel einfacher und könnte, was fehlt, damit es nicht gelingt? Oder ich sag mal, da schwingt schon eine leichte negative Bewertung mit, ohne dass ich das negativ einordnen möchte, sondern mehr, dass ich mich da ein Stück weit auch schützend vor meinen Sohn stelle und sage, naja, er ist in einer Sonderrolle. Und diese Rolle, die können wir tatsächlich nur den Geschwistern zu PKU-Kindern zuordnen oder mit anderen, Einschränkungen in der Ernährung. Und wir können das als Erwachsene nicht so nachvollziehen.
Ich finde
es der Meinung.
Ich finde es auch ganz wichtig, dass du einfach mal diese Rolle aufmachst, die ja oft nicht besprochen wird, nämlich die von einem Geschwisterkind. Weil natürlich zusätzlich dazu, dass da jetzt noch ein neuer Mensch hinzukommt, womit Geschwister sich ja immer auseinandersetzen müssen, entsteht dann die Situation, dass dieser neue Mensch auch noch ganz andere, besondere Bedürfnisse hat. Dann wird da zum Beispiel, wie du gerade erwähnt hast, besonders gebacken, extra gebacken dafür. Vielleicht wird sich auch mehr Zeit genommen zwischendurch für das Kind mit PKU oder mit einer anderen Erkrankung, je nachdem. Und Kinder sind ja ganz sensibel dafür, wo Eltern ihre Zeit hingeben. Und Geschwister sind auch sehr schnell da drin, so das gegeneinander aufzuwiegen und zu messen. Man kann das ja noch nicht bewerten, dass das unbedingt auch notwendig ist, dass diese Zeit investiert wird. Und das zu begleiten, ist, glaube ich, auch ein großer Prozess für Eltern. Oder wie siehst du das?
Ja, ich sehe das ganz genau so. Und wenn ich mich jetzt auch zurück an die Diagnose erinnere, was ja ein Thema ist, was uns wahrscheinlich alle beschäftigt. Wir haben damals erst nach einem Lebensmonat unserer Tochter erfahren, dass sie PKU hätte. Das hängt mit dem Verschüttgehen des Neugeborenen-Screenings zusammen. Was vielleicht als kleiner Tipp für jeden, der keine Risiken eingehen möchte, von der Hebamme bei uns abgenommen wurde und das sich vielleicht nicht empfiehlt, gerade dann, wenn der Fall PKU schon mal in der Familie aufgetreten ist. Allerdings wussten wir auch zu dem Zeitpunkt nicht über die genetische Verwicklung unserer Familie, unserer kleinen Familie zu der kleinen Familie meiner Schwägerin, weil wir einfach nicht aufgeklärt wurden, weil das alles so ein bisschen lapidar gehalten wurde. Die Wahrscheinlichkeit ist zu niedrig. Jeder kann sich vorstellen. Also Ärzte wussten Bescheid über Schwangerschaften in der Parallelfamilie und haben allerdings nicht uns aufgeklärt, so sage ich es ganz offen. Und wir haben dann erst mit einem Monat quasi diese gravierende Neuigkeit erhalten und sehr wahrscheinlich auch emotional das, ich sag jetzt nicht, also übertrieben ist vielleicht das falsche Wort, aber wir waren natürlich, obwohl wir schon von der Situation wussten und von der Möglichkeit, dass dem Kind alles zu gut, also dass es dem Kind an nichts mangelt, unserem Neffen, der ja schon zu dem Zeitpunkt auch 2,5 Jahre alt war. Trotz allem hat das viel mit uns gemacht und wahrscheinlich wohl daher auch so eine kleine Veränderung im Verhalten unseres Sohnes. So haben wir das im Nachhinein erst verstanden. Und ja, wir haben zum Beispiel viel Zeit mit der Tochter alleine verbracht, wenn wir zum Arzt gefahren sind und mussten ihn in Anführungszeichen abgeben. Also meine Eltern haben ihn sehr gerne genommen und er hat sich da auch immer wohl gefühlt und es war auch keine Verbindung, die quasi nur zu dem Moment eingetreten ist, sondern es gab viele Situationen, in denen er zuvor auch schon bei meinen Eltern gewesen ist, bloß es hat sich dann schon sehr gemehrt und ich würde sagen, nicht nur allein, weil ein neues Baby da war, sondern weil auch PKU und weil eine emotionale Überforderung stattgefunden hat, die nicht, wie ich fand, von jemandem in Gesprächen aufgenommen wurde, auch noch nicht von der DIK-PKU. Zwar hatten wir schon gehört, dass es da was gäbe, aber naja, wie das so ist, wenn kein Treffen stattfindet, lernt man außer denen, die man kennt, erstmal niemanden kennen. Und wir kannten zwar die Schwägerin mit der Stoffwechselstörung, Erfahrung darüber, allerdings das hat nicht gereicht, um sich, und sie war ja auch emotional nochmal richtig gefangen, zunächst, um das quasi aufzuarbeiten.
Ich glaube, da sprichst du auch wieder einen wichtigen Punkt an, und zwar, dass sehr viele Eltern nach der Diagnose einfach auch alleine gelassen werden mit ihrem emotionalen Wirbelsturm, durch den sie da ja durchgehen. Das geht ja von erstmal fassungslos darüber sein, zu sich darüber informieren, dann da reinsinken, dann Überforderung, dann alle möglichen anderen Gefühle, die da noch mit einhergehen. Und empfindest du, dass du das jetzt, deine Tochter ist jetzt 3,5, richtig? dass du da jetzt besser im Thema bist mittlerweile?
Ja, also einmal aufgrund der DPKU, einfach wegen des persönlichen Austausches, der hat mir sehr, sehr, sehr geholfen. Ich habe auch, nachdem ich hörte, dass es keine Regionalgruppe oder zumindest, dass diese eingeschlafen sei in unserer Region, habe ich gefragt, ob ich mich da als Regionalgruppenleiter irgendwie engagieren könnte in irgendeiner Form. Und dann war, also wurde, also genau, jetzt organisiere ich und es fügt sich. Also ich komme ins Gespräch, ich habe gute neue Ideen aufgrund der Gespräche, selbstverständlich auch über Social Media, wenngleich mich da irgendwann so ein bisschen diese diese Übermacht an Informationen wieder rausgedrängelt hat. Also am Anfang war ich da super begierig nach und hatte auch eine Phase, in der ich mich selbst arg eingebracht habe, nicht nur als Leser, sondern als Darsteller dessen, was mir so einfällt, wie man das Leben sich erleichtern könnte, plus irgendwann wird es mir zu viel. Und ich meine, ganz ehrlich, wir verbringen so viel Zeit in der Küche, dann noch zusätzlich das alles irgendwie dokumentieren und ich weiß, mit wem ich gerade rede, das ja natürlich.
Ja, das ist schon aufwendig.
Genau, das ist super aufwendig und ich war dann sehr bemüht, das besonders vielseitig zu gestalten und mir auch so ein bisschen optisch. Habe ich versucht, mir Mühe zu geben mit dem Essen natürlich, wie das so ist. Man stellt jetzt nicht den Pfannkuchen rein, der einen Knick hat. Jedenfalls, irgendwann habe ich so ein bisschen erkannt auch, naja, alles ist gut. Ich glaube, das ist so meine Erkenntnis nach dem ersten Jahr der Diagnose. Alles ist gut. Ich muss nicht das und das abhaken. Ich kann, viele Situationen sind so viel lockerer zu sehen, nach dem zweiten Jahr vor allem, nachdem ich dann auch sehr viele gut vorbereitete Mahlzeiten unangerührt zurückerhalten habe aus Kindergarten und Kita. Ich mache mich nicht mehr so rund wie am Anfang und ich, vielleicht also jetzt mache ich einen großen Sprung, habe früh aufgehört, die Fee-Werte zu messen und ich finde das löblich für jede Familie, die das macht und die da sehr genau ist und alles dokumentiert und ich weiß auch, es gibt Lebenssituationen, in denen geht es nicht anders. Wir haben aktuell eine Lebenssituation, in der ist alles fein, wenn ich einfach eiweißarmes Essen serviere. Und mit eiweißarm meine ich, dass es bei uns fast jeden zweiten Tag Kartoffel gibt und sonst, es gibt doch mal Pizza von glutenfreien Herstellern. Ich drehe natürlich die meisten Produkte nach wie vor um und schaue nach, wie sich es um den Eiweißgehalt darin, also wie es darum steht, aber es ist absolut nicht mehr so, dass ich jedes Mal überlege, was kann sie essen, geht das noch, nein, sie kriegt einfach eiweißarmes Essen und wenn es darauf hinausläuft, dass sie zweimal am Tag sehr wenig Eiweiß zu sich nimmt, dann kriegt sie am nächsten Tag trotzdem dasselbe Essen, wie wenn sie normal viel Eiweiß zu sich genommen hätte. Also ich bin da ganz, ich versuche das nicht zu meiner Lebensaufgabe zu machen, den Fehlwert zu berechnen. Warum nicht? Weil ich mir dachte, schon sehr früh, einerseits würde ich mich verrückt machen jeden Tag und ich würde mich ja dann noch verrückt machen, wenn der Blutwert nicht stimmt. Und jetzt mache ich mich ausschließlich verrückt, wenn der Blutwert nicht stimmt und der stimmt bei uns immer, sodass das im Lot ist quasi. Das ist so meine Erkenntnis nach dem ersten Ja, etwa.
Das ist natürlich auch super, wenn dann der Blutwert stimmt. Dann kann man auch so verfahren. Das ist ja auch immer von PKU-Mensch zu PKU-Mensch und PKU-Kind zu PKU-Kind total unterschiedlich, auch wie die Toleranzen ausfallen und wie die Restsensitivität ausfällt und so.
Ja.
Aber du sprichst einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, der mir auch persönlich super wichtig ist, den ich auch versuche, immer wieder an die Eltern zu geben, ist, natürlich möchte man für sein Kind das Beste. Und natürlich möchte man oder muss man auch bei einer Stoffwechselerkrankung wie der PKU genau und hinterher sein. Aber wenn man diesen ganzen Stress sich macht und den so, ja, noch so überpotenziert, dann kriegen das die Kinder mit. Und Stress kann im Metabolismus auch total viel auslösen. Stress kann auch die Werte hochtreiben, weil das natürlich den Organismus genauso beschäftigt und der damit zu tun hat. Und das ist, ich finde, ganz wichtig, dass man da so ein bisschen Ruhe reinbringt. Ja, das ist, glaube ich, ein guter Weg.
Ja, also es erleichtert ja auch mein eigenes Wohlbefinden, oder nicht erleichtert das Wohlbefinden, aber es es bringt mir selbst ja sehr viel. Und wenn meine Tochter auch mal aus der falschen Dose ist, was auch vorkommt, sie ist total empfänglich für alles, was ich ihr an, ich sage nicht Regeln, weil das sind für mich keine Regeln, sondern das sind ja wie Lebensnotwendigkeiten. Also ich sage ihr, das ist für dich, das ist für deinen Bruder. Und es gibt ganz entschieden, sie sitzt vor dem Salamibrot und würde da nie reinbeißen. Sie weiß ganz genau, das darf sie nicht, in Anführungszeichen. Sie ist offen für alles, sie lässt mit sich reden, sie will auch manchmal neugierig probieren, dann kriegt sie einen Pfitzel von der Walnuss ab oder sowas und dann soll sie einfach mal getestet haben. Jetzt muss ich kurz den roten Faden wiederfinden. Genau, wenn sie mal aus der falschen Dose was nimmt, dann spreche ich mit ihr darüber und ich meine, es handelt sich dabei zum Beispiel um Salzbrezelchen oder es handelt sich um ein Kekschen, was halt Einhornform hat. Dann ist sie ganz heiß auf das Einhorn gewesen. Und dann versuche ich das nicht mit einem Aber oder Spucks wieder auszubegegnen, sondern mit einem, das hat dir jetzt gut geschmeckt, nicht wahr? Gleichzeitig musst du wissen, das war eine Ausnahme. Wir dürfen immer mal Ausnahmen machen. Jeder von uns macht Ausnahmen, bloß bei euch oder bei dir im Speziellen ist es wichtig, dass das bei einer Ausnahme bleibt und lass es dir jetzt gut schmecken, wenn noch der halbe Keks in ihrer Hand liegt.
Einfach für die Zuhörerschaft einordnen, dass das natürlich bei euch auch so gut funktioniert, weil die Blutwerte halt stimmen. Ja, und das, ja. Dann kann man auch noch mal gelassener damit umgehen. Wenn das natürlich Achterbahn fährt oder man merkt, dass solche Ausrutscher sich direkt im Blutwert widerspiegeln, dann muss man natürlich anders gegensteuern. Aber natürlich, wie du sagst, ist das ist dem Ganzen ja jetzt gut, ja, mit Gelassenheit zu begegnen. Und dann natürlich auch ein guter Lernmoment fürs Kind. Und ja.
Ja, so hoffe ich, denn ich glaube, wenn ich zu viele Verbote mache, dass ich dann mehr dazu anreize, genau diese Verbote, den Verboten nachzugehen. Das ist zumindest, ja, was ich, will nicht sagen, wie ich selber, doch womöglich, wie ich selber auch ein wenig mich entwickelt habe als Kind. Also dass ich natürlich gerne gegessen habe, was ich nicht sollte. Oder ja, weil wir aus einer anderen Zeit stammen, in der vielleicht auch noch anders über Essen gesprochen wurde. Nicht so sehr über einen Genussmoment, sondern auch, das darf man nicht. Und ich versuche genau diese Worte auch zu vermeiden.
Sag dir, ich finde deine Gedanken total auch interessant, wie du das handhabst, weil ich muss sagen, mir hat als Kind sehr gut geholfen, dass ich diese Ampelkategorien hatte. Also rot, das darf ich gar nicht essen. Gelb, das darf ich zwischendurch, wenn die Erlaubnis da ist und das irgendwie wo reinpasst und das ist was Besonderes, wenn das passiert. Und grün, das sind die Lebensmittel, wo ich halt immer von essen darf. Das hat mir zum Beispiel total viel geholfen als Kind. Und rot wäre in dem Fall ja auch ein super Verbot gewesen. Und war es ja auch. Genau, deswegen fand ich deinen Ansatz, das so mit so einem weicheren Ansatz von Kategorien zu begegnen, sehr spannend und sehr modern.
Ja, ich bin natürlich noch in der Probephase, denn unsere Tochter, die ist Pflegeleitfenster geht. Sie lässt das liegen, was sie nicht darf. Sie nimmt das, was sie darf. Sie hat auch manchmal so eine Anwandlung, wenn sie gefragt wird, ob sie etwas möchte, was sie eigentlich sehr gerne hat, sie dann Nein dazu sagt und dann sagen wir, aber nur eins. Und dann wenn sie zwei davon bekommen und dann kriegt sie halt zwei, also zum Beispiel so Vitaminsupplemente oder sowas. Und da sind wir ein bisschen vorsichtiger bei ihr. Sie bekommt zwar alles über diese, den Eiweißshake. Wir wissen um die Reichhaltigkeit der Eiweißshakes, dass da nicht nur der Eiweiß drin ist, sondern alles mögliche andere noch. Bloß, wir wollen sicher gehen. Und wie anfangs schon mal irgendwann von dir gesagt, es geht uns natürlich wie bei unserem Sohn drum, jeder möchte das Beste für sein Kind.
Hier fehlt leider ein Stück in der Aufnahme. Wir schwenken noch mal einmal kurz zurück zu den Geschwisterkindern, aber auch wie andere Kinder auf PKU-Kinder reagieren und ja, wie man da von der Elternschaft drauf hinschaut.
Und ich weiß jetzt schon von anderen PKU-betroffenen Kindern, dass die natürlich dann bei den Geschwisterkindern was sehen und das ganz besonders gerne haben wollten. Und ja, wir werden alle an diesen Punkt kommen, beziehungsweise ich nehme mich nicht raus. Gleichzeitig gelingt es aktuell noch ganz gut und wir versuchen immer eine Alternative zu organisieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Kern, wenn wir immer Alternativen bieten, die nicht dazu, also dass es nicht darauf hinausläuft, Gemüse mit einer Kartoffel, sondern tatsächlich auch den Zusatz, wie jetzt Zinkkäse oder wir essen zu Hause kein Fleisch, aber wenn es dann in der Kita gibt, das Fleisch, dass sie dann ihren Ersatz bekommt und wenn es zurückgeht, ohne dass sie davon was genommen hat, was auch schon der Fall war, dann tendiere ich dazu zum Beispiel, das einfach nochmal in eine andere Form zu bringen, wie jetzt zum Beispiel aktuell, wir haben eine Kükenform neu entdeckt und dann wurde einfach der, ich nenne es Fleischersatz, ich weiß noch nicht mal, welche Marke das zugehörig ist, alles Dings habe ich ihr das in Kükenform mitgegeben und es war der Renner für sie und auch wurde von ihr gegessen. Oder
das kann ich
dass der Patty nicht länger Patty ist, sondern ein Osterei. Ne? Also einfach das Wording dazu verändern und das funktioniert auf einmal wieder. Ja, also das sind so meine ja, vielleicht einfachen Strategien. Allerdings weiß ich auch, dass ich nochmal mit denen anecken werde. Ich gehe davon aus, dass es nicht
ein Leben lang wird. Finde ich sehr sympathisch, weil für mich war das Highlight im Kindergarten auch immer, wenn ein Apfel in Zickzackform geschnitten wurde, anstatt halt nur in Spalten. Und das hat es schon besonders genug gemacht für mich. Manchmal kann es so einfach sein.
Ja.
Im Zuge dieser Beispiele, wie auch andere Kinder das auffassen oder wie man mit so Strategien, dass man einfach die Ersatzlebensmittel in eine lustige Form presst oder so, das Leben für Kinder einfacher machen kann, kamen wir dann auch noch auf eine Philosophie, die Johanna sehr viel geholfen hat in dem Umgang mit einem Kind mit besonderen Bedürfnissen, eigentlich aber auch mit ihrem anderen Kind. Und das finde ich auch nochmal teilenswert.
Der Kern ist die bedürfnisorientierte Elternschaft. Und auf die Weise kann ich bedürfnisorientierte Kommunikation quasi zu allen, nicht nur Eltern zu Kind, sondern Kind zu eigenen Eltern, Mensch zu Mensch, alles Mögliche lässt sich auf die Bedürfnisse zurückführen. Und das bringt mich so viel weiter, wenn ich überlege, was ist gerade das Bedürfnis meines Sohnes, der ja offensichtlich darunter gelitten hat, dass wir plötzlich nur noch mit unserer Tochter uns beschäftigt haben. Wie kann ich dieses Bedürfnis auffangen? Und manchmal ist das Bedürfnis, und es klingt jetzt so simpel, bloß ihm einfach in den Arm nehmen und sagen, ich bin da. Alles ist gut. Und dasselbe natürlich mit meiner Tochter auch. Zu fragen, wenn sie nach Hause kommt, ich will kein Mittagessen mehr im Kindergarten essen, zu fragen, was ist passiert? Und mein Mann tendierte schon dazu zu sagen, es liegt am anderen Essen. Allerdings habe ich festgestellt, wenn ich sie dann frage, gefällt es dir nicht, dass du ein anderes Essen auf dem Tisch stehen hast? Nein, ich möchte nicht mehr neben XY sitzen. Also das ist, worum ganz anderes ging. Und genau, dieses Hinhören, wo liegt eigentlich das Bedürfnis, fehlt, das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen. Und das ist so erhellend, wenn ich ganz viele andere Konflikte auch mit genau dieser Bedürfnisfrage abgleiche, dass es in den meisten Fällen nicht um die PKU geht. Und wenn es mal um die PKU ging, würde ich jetzt meine 3,5-jährige Tochter als sehr, wie soll ich sagen, als sehr umgänglich beschreiben und aber auch andere Kinder, die ich mit PKU erlebt habe, sind im Nachhinein, wenn die übrigen Bedürfnisse geklärt sind, nicht unbedingt mit der PKU beschäftigt. Also
genau, man ist ja auch noch ein Mensch nebenher.
Zum Glück, richtig, ja.
Und das bringt uns jetzt auch zur letzten Frage in dem Interview. Und da habe ich Johanna einfach mal kalt erwischt.
Wenn du einen Rat schustern könntest, dir zurechtlegen könntest, jetzt ganz spontan, ohne dass ich dich auf diese Frage vorbereitet hätte, einen Rat, den du anderen Eltern mitgeben möchtest von PKU-Kindern, was würdest du ihnen raten?
Ja, es knüpft an das Letzte an, was ich gerade gesagt habe. Ist wirklich die PKU Grund für ... oder was ganz anderes? Eine Frage, die ich zum Beispiel dafür anwende, ist, was brauchst du um? Was brauchst du, um morgen im Kindergarten wieder Mittagessen zu wollen? Ich meine, das ist eine sehr, die Frage, die wende ich an meinen Sohn an, der älter ist und der das schon besser versteht, der über morgen und übermorgen nachdenken kann. Gegenüber meiner kleinen Tochter formuliere ich da dieselbe Frage in anderen Situationen, die unmittelbar vorausliegen, aber zum Beispiel auch, wenn es ums Frühstück geht. Was brauchst du, um dich jetzt an den Tisch zu setzen? Und ganz oft sind es ganz kleine Kleinigkeiten, die ich als Antwort erhalte. Es ist nicht, ich will keinen Eiweißshake trinken oder sowas. Ich gehe nicht davon aus, dass es daran liegt, dass es der Shake ist. Sie liebt nämlich für gewöhnlich ihren Shake, sondern es liegt an der Situation, dass wir zum Beispiel schon zu dritt am Tisch sitzen und sie als vierte dazukommen soll, allerdings ihren Shake am liebsten an einem anderen Ort trinkt. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso trinkt sie den nicht beim Essen und so weiter. Natürlich, das ist allerdings für mich zweitrangig. Sie hat als so eine Art Ritual sich angewöhnt, unmittelbar vor dem Essen den Shake zu trinken und sitzt dann zum Beispiel unter einem Tisch oder nicht, weil sie sich verstecken will, sondern weil sie das zu einem Spiel gemacht hat. So würde ich das interpretieren. Sie spielt und sie wechselt auch die Position. Mal sitzt sie am liebsten unterm Tisch, mal sitzt sie am liebsten auf der Couch, mal sitzt sie am liebsten da und dort. Nehme es einfach an, weil es scheinbar ihr Ritual zu sein scheint. Und ja, auch die Tatsache, dass sie den mal nicht trinkt. Ich denke nicht, dass es damit zusammenhängt, dass sie den nicht will, sondern dass sie halt einfach in der Situation lieber schon am Tisch sitzen möchte und schon essen möchte, weil es vielleicht besonders lecker ist. Und genau, die Dinge nicht auf die PKU zurückführen, sondern an anderen Bedürfnissen erstmal ansetzen. Selbstverständlich mag irgendwann auch das Thema PKU das sein, was die Kinder umtreibt, weswegen sie etwas nicht wollen. Und ich glaube, ganz oft ist es das nicht. So wie du in deinem letzten Beitrag sagtest, dass ihr Menschen seid und selbstverständlich hundert andere Bedürfnisse habt, bevor es um das Essen geht. Und das Essen ist ja auch lecker. Ja? Also wir essen hin und wieder mit und ich denke mir, eigentlich habe ich es ganz gut gemacht. Ich bin ein bisschen stolz drauf, dass es gelungen ist.
Sehr gut.
Ja. Ja, und ich finde, das sind auch ganz, ganz tolle Abschlussworte, die Johanna da in den Mund genommen hat. Alle Eltern von PKU-Kindern dürfen stolz auf sich sein, sollten sogar stolz auf sich sein, was sie alles stemmen und wuppen und dürfen sich jetzt einfach mal auf die Schulter trommeln. Finde ich immer ganz wichtig, sich das auch bewusst zu werden. Also ihr macht da eine großartige Arbeit und schickt Menschen mit ihren unterschiedlichsten Bedürfnissen auf die Reise in ihr gutes, eigenes, selbstständiges Leben. Und von meiner Seite auch einfach mal Danke an alle Eltern. Abschließend möchte ich mich noch für meine kratzige Stimme entschuldigen. Das ist einfach nicht die beste Audiospur hier, die ihr jemals gehört habt. Wie gesagt, nächstes Mal wird das besser. Ich freue mich über jeden, der bis zum Ende da geblieben ist und bis zum Ende zugehört habt. Wenn ihr Input habt, wenn ihr Gedanken habt, die euch jetzt beim Anhören gekommen sind, die ihr teilen möchtet, gerne auch Kritik oder auch gerne Lob, dann schickt doch eure Kritik oder euren Lob an die E-Mail-Adresse fefuchsradio@posteo.de oder ihr könnt sie hier, wenn ihr auf der Webseite direkt anhört, unten in den Kommentaren etwas hinschreiben oder wenn ihr irgendwo bei eurem Podcatcher eurer Wahl gerade zuhört, könnt ihr dort auch einen Kommentar und gerne auch eine Bewertung dalassen. Ich freue mich riesig darüber und wir sehen uns sowieso immer auf Social Media oder in Persona auf den Events immer gerne. Aber wir hören uns natürlich auch nächsten Monat in der nächsten Ausgabe vom Fefuchs Radio.